Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12:30 und das ist Rendezvous. China stellt dem blinden Bürgerrechtler Chen die Ausreise in die USA in Aussicht. In Frankreich hat der Sozialdemokrat François Hollande die Präsidentschaft zum Greifen nahe. Dank weniger Schäden macht der Rückversicherer Swiss Re einen größeren Quartalsgewinn. Und ihr kennt die Konfliktgebiete in Syrien, in Libyen von eigenen Reisen. Kurt Pelda. Heute ist er bei uns und erzählt davon. Um 1 im Tagesgespräch. Am Mikrofon ist Simon Loy. Guten Mittag. Nun zuerst die Nachrichten in der Übersicht mit Silvan Fischer und die beginnen mit einer Entwarnung.
Die Solothurner Polizei teilt mit, im Gebiet Niederbuchsitten im Kanton Solothurn ist um 11.15 Uhr ein Sirenenalarm ausgelöst worden. Dabei habe es sich um einen Fehlalarm gehandelt. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Im Streit um die Ausreise des chinesischen Dissidenten Chen Guangchen in die USA zeichnet sich eine mögliche Lösung ab. Der blinde Bürgerrechtsanwalt dürfe einen Ausreiseantrag stellen, teilte das Außenministerium in Peking mit. Chen könne wie jeder andere Bürger Chinas ein Auslandsstudium beantragen. Chen hat die USA um politisches Asyl gebeten, nachdem er aus dem Hausarrest in die US-Botschaft geflohen war. Jetzt hält sich der 40-Jährige in einem Pekinger Spital auf. Bei den Kommunalwahlen in England, Schottland und Wales muss das konservativ-liberale Regierungsbündnis Verluste hinnehmen. Nach ersten Ergebnissen verlieren die Konservativen bei den Wahlen in 181 Gemeinden hunderte Sitze in den lokalen Parlamenten. Und auch die Liberaldemokraten müssen Verluste in Kauf nehmen. Gewinnerin ist die oppositionelle Labour-Partei. Die ersten Berechnungen zufolge kann Labour etwa 700 Sitze dazu gewinnen. Die Wahlbeteiligung betrug lediglich 32%. In Frankreich liegt der Sozialist François Hollande auch in den letzten Umfragen vorne. Nach den heute Morgen veröffentlichten Zahlen kann der 57-Jährige am Sonntag auf 52,5-53,5% der Stimmen hoffen. Die Meinungsforscher wiesen aber darauf hin, dass der Abstand zwischen Hollande und dem amtierenden Präsidenten Sarkozy zuletzt deutlich schrumpfte. Mit mehreren Kundgebungen wollen Sarkozy und Hollande heute die letzten Wechselwähler für sich gewinnen. Der Wahlkampf endet offiziell heute Abend. Die angekündigte Schließung der Konzernzentrale in Genf hat für das Pharmaunternehmen Merck Serono ein juristisches Nachspiel. Die Arbeiterorganisation Angestellte Schweiz will nächste Woche eine Klage einreichen. Mit dem Verfahren soll festgestellt werden, ob Merck Serono Pflichten aus dem Mitwirkungsgesetz verletzt habe. Merck Serono hatte letzte Woche angekündigt, in Genf alle 1250 Stellen abzubauen. 500 würden gestrichen, 750 ins Ausland verlegt. Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re schreibt einen Quartalsgewinn von 1,1 Milliarden Dollar. Deutlich mehr als von den Analysten erwartet. Es habe weniger Schäden gegeben als im Vorjahr und die angelegten Gelder hätten mehr Ertrag gebracht, begründet Swiss Re das positive Ergebnis. Die Geschäftslage der Schweizer Firmen hat sich in den letzten Monaten stabilisiert. Zu diesem Schluss kommt die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, die KOF. Die Nachfrage ist nicht weiter gesunken, die Betriebe würden in den nächsten Monaten sogar mit einer leichten Belebung rechnen, und das im In- und Ausland. Eine Ausnahme sei vor allem die Hotellerie, wo die Übernachtungen in den letzten Monaten weiter zurückgingen. Angriffe auf E-Mail-Konten und Kreditkartendaten nehmen in der Schweiz weiter zu. Zudem werden solche Angriffe im Internet und über das Telefon immer raffinierter. Das stellt die zuständige Melde- und Analysestelle des Bundes in ihrem Bericht zum zweiten Halbjahr 2011 fest. Der Mensch sei nach wie vor der größte Risikofaktor, etwa durch fahrlässiges Verhalten. Gehäuft hätten sich Fälle, in denen sich Betrüger telefonisch meldeten und sich als Mitarbeiter von Computerfirmen ausgaben, mit dem Ziel, Zugriff auf Computer zu erhalten. Die Bewahrung und der Schutz der Landschaft waren der wichtigste Grund für die Zustimmung zur Zweitwohnungsinitiative. Das zeigen die Ergebnisse der Vox-Abstimmungsanalyse von GFS Bern und der Universität Zürich. Die Analyse zeige, dass auch eine beträchtliche Zahl der Nein-Stimmenden die aufgeworfene Problematik anerkannt hätten. Die Initiative mit dem Titel Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen, war an der eidgenössischen Volksabstimmung vom 11. März mit einem Ja-Stimmenanteil von fast 51% gutgeheißen worden.
Genau 12.35 Uhr, so geht's weiter hier. Schnell, leise, effizient. Das Tram. Gehört ihm die Zukunft in den Schweizer Städten? Ringen um den blinden Dissidenten Chen. Vieles spricht dafür, dass Peking den unliebsamen Kritiker ins Ausland ziehen lässt. Angst vor dem Volk. In Griechenland machen die Politiker der großen Parteien nur noch abgeschottet Wahlkampf. Wer sich raus auf die Straßen wagt, sind die jungen, unverbrauchten Gesichter. Schließlich klopfen wir an beim genialsten Erfinder von Entenhausen.
Kommt nur rein, Kinder! Ich habe schon alles vorbereitet.
Was ist es denn, Daniel?
Etwas, das jeder Haushalt dringend braucht. Eine kombinierte Haartrockner- und Popcornmaschine.
Damit schießen Sie bestimmt den Vogel ab.
Daniel Düsentrieb wird 60. All das nach Börsewetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.093 Punkten, ein Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 1 Franken 2018 gehandelt und der Dollar zu 91 Rappen 55. Das Wetter. Im Norden scheint heute noch oft die Sonne. Quellwolken bringen örtlich Regen oder Gewitter, besonders in Juranähe sowie in den westlichen Alpen. Im Süden nimmt die Bewölkung zu und gebietsweise gibt es ebenfalls Regen oder Gewitter. Es ist 20 bis 24 Grad warm. Am Wochenende regnet es im Norden zeitweise, dazwischen gibt es im Flachland Aufhellungen. Im Süden ist es trüb und es regnet teils kräftig, auch begleitet von Blitz und Donner. Die Temperatur geht auf 15 bis 18 Grad zurück. Verkehrsinfo ist von 12.37 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo 2 Kilometer Stau und in der Region Bern ist die Hauptstraße zwischen Weyer und Summiswald wegen eines Unfalls in beiden Richtungen gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist signalisiert.
Und das sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS ab 13.15 Uhr auch im Internet zum Nachhören und Runterladen. Immer mehr, wir fahren immer mehr Auto, immer mehr mit dem Zug, dem Bus, dem Tram. Mit dieser Verkehrszunahme kämpfen vor allem die Städte und Agglomerationen. In den letzten Jahren haben sie deshalb viel in neue Tramlinien investiert. Doch auch der Aus- und Neubau von Tramlinien wird dereinst an Grenzen stoßen. Was also tun? Das ist Thema einer Tagung in Bern. Oliver Washington hat sich umgehört.
Bern, Haltestelle Montbijou mit dem 9er Tram in Richtung Zentrum.
Ich bin jetzt einen Monat lang unterwegs in Neuseeland und Australien. Ich sehe, wie die Leute immer mit dem Auto fahren. Ich habe mich richtig gefreut, wieder einmal ins Tram ohne anschnallen. Aber gut, jetzt in Bern ist es ein bisschen langsam mehr, ja? Wenn ich sehe, da, wenn man auf das Tram wartet im Bahnhof, ist es immer ein bisschen eng, ja? Um die Zeit. Ja?
Wer kennt es nicht, das Gedränge im Tram, im Bus? Ja, wie ist das eigentlich mit der Zunahme des Verkehrs?
Zurzeit sind wir immer noch im immer mehr, ganz eindeutig. Wir sind natürlich auch immer noch im Bevölkerungswachstum. Das hat auch einen Einfluss auf das immer mehr. Aber auch jede von uns konsumiert immer mehr Verkehr.
Das sagt Caroline Beglinger vom Verkehrsclub VCS. Wie können die Städte das wachsende Verkehrsaufkommen bewältigen? Thema heute einer Tagung in Bern. Mit dabei auch Renate Amstutz vom Städteverband. Ihre größte Sorge? Das Geld.
Ich glaube, es gibt generell eine Unterfinanzierung im Verkehr, und zwar betrifft das alle Verkehrsarten. Und wichtig ist, dass man sich hier nicht auseinanderdividieren lässt, sondern dass sich alle, sei es in der Politik, sei es in der Öffentlichkeit, für eine ausreichende Finanzierung einsetzen.
Alain Koff, der Leiter des Amtes für Mobilität in Basel-Stadt, kämpft mit noch ganz anderen Problemen. Er muss bei der Planung schnell mit zwei Ländern und mehreren Kantonen gleichzeitig zusammenarbeiten. Koff denkt deshalb an neue Formen der Zusammenarbeit.
Wir haben jetzt sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir beim Agglomerationsprogramm Basel eine bikantonale Geschäftsstelle geschaffen haben, also Basel-Stadt, Basel-Land zusammen, und eine Trägerschaft aufgebaut haben, die trinational besetzt ist, also französische, deutsche und Schweizer Partner zusammenarbeiten. Ob das jetzt ein Modell ist, das für die S-Bahn quasi richtungsweisend ist, das sind wir im Moment am Prüfen.
Die Schweizer Städte haben in den letzten Jahren massiv in neue Tram- und S-Bahnlinien investiert. Die wachsende Mobilität verlangt nach mehr und immer mehr, doch geht das einfach immer mehr.
Ja, ich bin ein Rentner. Ich tue einfach meine Aktivitäten mit dem Tram und mit dem Bus unternehmen. Also wenn noch mehr Tram durch die Spittelgasse fahren, ist nicht mehr gut. Nein, der ist nicht mehr gut. Ja, das ist da jetzt schon hintereinander.
Ja, wenn das Bedürfnis da ist, kann man es gut noch ein bisschen ausbauen. Ja, wahrscheinlich mit einem Projekt, das unter Tag würde gehen, ja, würde ich mir können vorstellen. Ja.
Untertags wohl eher nicht und deshalb immer mehr ist nicht möglich, das wissen auch die Teilnehmer der heutigen VCS-Tagung. Sie machen sich deshalb auch Gedanken, welche über ihre Standardforderung Roadpricing hinausgeht. Caroline Beglinger vom VCS sagt es so.
Vielleicht ist es an uns, irgendeinmal darüber nachzudenken, ob das persönliche Glück und das Vielfahren wirklich direkt miteinander verknüpft sind oder ob ich meine Zeit auch ganz anders nutzen kann, mit vielleicht Verweilen oder mehr zu Hause zu unternehmen in der eigenen Stadt, in der eigenen Agglomeration.
Eigentlich sollte es der Dialog der ganz großen Mächte USA und China sein über ganz große strategische und wirtschaftliche Fragen. Doch dann kam der blinde Bürgerrechtler dazwischen. Dieser Zheng Wanzheng fand einige Zeit Zuflucht in der US-Botschaft, verließ sie mehr oder weniger freiwillig, wollte erst in China bleiben, verlangte dann aber auf spektakuläre Weise Asyl in den USA. Nun also die neueste Wendung, Chen soll in den USA studieren dürfen. Ich fragte vor der Sendung Urs Morf in Peking, ist das noch der neueste Stand der Geschichte?
Ja, aber ich muss präzisieren. Also was der Sprecher des Pekinger Außenministeriums genau gesagt hat, ist, dass Chen einen Antrag auf ein Studium im Ausland stellen dürfe. Und damit verpflichtet sich ja der chinesische Staat zu noch gar nichts. Anträge können auch abgelehnt werden. Aber es deutet doch darauf hin, dass ein neuer Deal bevorsteht.
Was ist es denn für ein Deal, bei dem beide Seiten irgendwie das Gesicht wahren können?
Ja, es ist eben vorstellbar, dass Chen nicht gerade heute oder morgen, aber vielleicht bald einmal mit der Familie ausreisen könnte, eben unter der offiziellen Begründung, dass er im Ausland studieren geht. Und damit würde China sein Gesicht nicht verlieren. Es wäre ja nicht mehr von Asyl oder Exil und den ganzen Misshandlungen zuvor die Rede. Und wenn man in die Vergangenheit blickt, China hat das auch schon gemacht. Es hat mehrmals prominente Dissidente Wei Jingshan, auch den Astrophysiker Fang Lichi, ausreisen lassen, angeblich zur gesundheitlichen Behandlung. Und nicht zuletzt eben, weil es damit große Sorgen los wird. Wenn diese Dissidenten einmal im Ausland sind, verlieren sie jeden Einfluss auf das innenpolitische Geschehen in China und sie sind kein Stolperstein mehr, kein Problem mehr in den Beziehungen zu den USA.
Parallel zu diesem Ringen um Chen lief ja auch dieser strategische Wirtschaftsgipfel USA-China. Gibt es da Ergebnisse dieses zweitägigen Treffens von US-Außenministerin Clinton mit der chinesischen Führung?
Also konkrete Ergebnisse sind bisher noch nicht veröffentlicht worden, aber von dem, was man aus dem Umfeld hört, ist es offenbar zumindest so, dass der Fall Chen die Stimmung nicht wirklich vergiftet hat. Ganz offensichtlich sind beide Seiten wirklich sehr interessiert daran, dass ein Einzelthema nicht diese riesige Liste von Traktanten, politischen und militärischen, strategischen und wirtschaftlichen Problemen überschattet.
Einschätzungen von China-Korrespondent Urs Morf gehört im Rendezvous. Minuten vor 1. Sie haben eine Wahl und eine Auswahl, die Griechinnen und Griechen bei den Parlamentswahlen am Sonntag. Und zwar eine ziemlich große. Nicht weniger als 32 Parteien kämpfen um die Stimmen der Wähler. Und man kann annehmen, dass es viele kleinere Parteien ins Parlament schaffen, erstmals in der jüngsten Geschichte Griechenlands. Bluten werden wahrscheinlich die zwei traditionell großen Parteien PASOK und Nea Dimokratia. Rodothea Seralidou hat zwei Kandidaten getroffen, die mit solchen neuen Parteien ins Parlament ziehen wollen.
An der Michalakopoulou-Straße im Herzen Athens hören rund 100 schick angezogene Menschen der Stimme aus den Lautsprechern zu. Es ist Spiros Robotis, ein junger Rechtsanwalt, 37 Jahre alt. Die versammelten Menschen sind alles Freunde und Verwandte, die die Einweihung seines Wahlkampfbüros nicht verpassen wollten. Spiros Robotis kandidiert mit der neu gegründeten Mitte-Rechtspartei Unabhängige Griechen. Ich glaube, dass die alten Parteien überholt sind. Deshalb habe ich bewusst die unabhängigen Griechen ausgesucht, eine Partei mit neuen Gesichtern und ohne Mitglieder bekannter politischer Familien. Es war höchste Zeit, dass so eine Partei gegründet wird. Da Spiros Robotis keine bekannte Persönlichkeit ist, muss er seit Beginn der Wahlkampfperiode rund um die Uhr unterwegs sein. Er besucht Wochenmärkte, sucht den Dialog mit den einfachen Bürgern, versucht überall präsent zu sein. Und da er sich Wahlpersonal nicht leisten kann, helfen seine Verwandten und Freunde aus. Mir stärken alle den Rücken. Erst nachdem sie mir ihre Hilfe zugesagt hatten, habe ich mich dazu entschlossen, tatsächlich zu kandidieren. Sonst wäre es unmöglich. Ich bin ja total unerfahren, was den Wahlkampf angeht. Glaubt man den Umfragen, bekommt die Partei der unabhängigen Griechen genug Stimmen, um es locker ins griechische Parlament zu schaffen. Sie gewinnt vor allem die Stimmen der konservativen Wähler, die von der Politik der Nea Dimokratia, der großen konservativen Partei, enttäuscht sind. Unser Ziel ist es, dass unsere Entscheidungen den Willen des Volkes wiedergeben. Klar brauchen wir Reformen, aber in einer Demokratie braucht das seine Zeit. Und ja, wir können noch ohne das Memorandum in der Eurozone bleiben. Denn die europäischen Verträge sehen einen Austritt aus der Eurozone überhaupt nicht vor. Solche Aussagen kommen beim enttäuschten Bürger zweifelsohne gut an. Und überhaupt teilen sich die Parteien diesmal in zwei Gruppen auf. Diejenigen, die für den von der Troika auferlegten Sparkurs sind und die, die sich dagegen stellen. Klar dagegen ist auch der Kandidat Labros Michos. Der 59-jährige Rechtsanwalt mit dem dicken Schnurrbart wurde von der sozialistischen PASOK gestrichen, als er das letzte Sparpaket nicht mittragen wollte. Jetzt kandidieren er und weitere abtrünnige Sozialisten mit der frisch gegründeten Partei Kinoniki Symphonia, was auf Deutsch so viel wie Sozialpakt bedeutet. Die Partei schlägt Alternativen zum unpopulären Sparkurs der zwei letzten Regierungen vor. Zum Beispiel könnten wir die staatlichen Immobilien besser ausnutzen und davon Mietkosten in Milliardenhöhe einsparen. Der Troika ist es doch letztendlich egal, woher das Geld kommt, das wir einsparen. Den Umfragen zufolge schafft es die neu gegründete Kinoniki Symphonia nicht ins Parlament. Michos, der seit knapp 40 Jahren bei der PASOK war, hat mit seiner Entscheidung, sich gegen seine alte Partei zu stellen, ein hohes persönliches Risiko auf sich genommen. Ob er den Schritt bereut, Labros Michos schüttelt den Kopf. Jetzt fühle ich mich endlich frei und erlöst. Wir haben dieses Risiko auf uns genommen, weil die jetzige PASOK nur noch den Namen der alten PASOK hat. Wir mussten unsere Gefühle beiseite lassen und uns mit der heutigen Situation auseinandersetzen und mit dem, was noch kommt.
Ja, die traditionelle Parteienlandschaft in Griechenland löst sich also auf. Dutzende Parteien kämpfen übermorgen um Stimmen. Neue Parteien wie die unabhängigen Griechen, die wir im Bericht gehört haben. Ich fragte Rodothea Seralidou in Athen, geht am Sonntag die jahrelange Vorherrschaft der beiden Großparteien Nea Dimokratia konservativ und PASOK links definitiv zu Ende?
Man kann es nicht so pauschal sagen, denn es ist möglich, dass die beiden großen Parteien trotz erheblicher Verluste eine große Koalition bilden. Dann sitzen sie wieder in der Regierung, dann haben sie wieder die Vorherrschaft. Das, was sich ändert, ist aber, dass diese Vorherrschaft nicht mehr so groß sein wird. Und das wünschen sich die Bürger. Die wünschen sich eine Veränderung, frische Gesichter, neue Parteien und alternative Lösungsansätze.
Sie haben es angetönt, es gibt viele neue Gesichter in diesem griechischen Wahlkampf, die sich präsentieren, unverbrauchte Gesichter in vielen kleinen und kleinsten Parteien. Haben diese Kandidaten denn auch konkrete Vorstellungen davon, wie sie Griechenland retten wollen?
Diese Kandidaten folgen dem Programm und den Lösungsansätzen ihrer Partei. Und das geht von den radikalen Ansichten der Kommunistischen Partei, die sagt, raus aus der EU mit all den Konsequenzen, bis hin zu moderateren Lösungen, neue Verhandlungsrunden mit der Troika und andere Maßnahmen anstelle des fehlgeschlagenen Sparkurses der Regierung.
Also ein bunter Strauß von Programmen. Die Wahlen, die finden ja statt in der schwersten Rezession, die Griechenland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs durchlebt hat. Die Not der Menschen, die fördert bekanntlich die Fremdenfeindlichkeit. Welche Rolle spielt dieses Thema in diesem Wahlkampf?
In der Tat befindet sich die Einwanderungspolitik auf der Wahlagenda der zwei großen Parteien nach der Wirtschaftspolitik auf Platz Nummer zwei. Denn es gibt Stadtteile in Athen mit sehr vielen illegalen Einwanderern, wo sich die Leute nicht mehr wohlfühlen, wo sie sich nicht mehr sicher fühlen. Und vor allem solche Bürger versuchen, die zwei Parteien jetzt zu gewinnen, beziehungsweise sie als Wähler auch zu behalten.
Man konnte ja lesen, die Politiker der großen Parteien hätten regelrecht Angst vor dem Volk. Wie zeigt sich das im Wahlkampf? Was konnten Sie da beobachten?
Ich habe beobachtet, dass die meisten Veranstaltungen in geschlossenen, in geschützten Räumen stattfinden, mit Polizeipräsenz am Eingang, mit ungefähr 100, 200 eingeladenen Gästen. Nicht mehr die offenen Veranstaltungen, die es früher gab. Und da zeigt sich tatsächlich, dass die Politiker Angst haben vor der Wut der Bürger.
Zum Schluss, was wird anders sein in Griechenland nach dem Sonntag? Wird überhaupt etwas anders sein im Land, außer vielleicht der Köpfe?
Es wird ein Umdenken stattfinden. Die Parteien müssen lernen, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, diese sture Polemik, die hilft keinem mehr. Denn die Übergangsregierung war zwar ein Test, jetzt muss man diese Erfahrung längerfristig umsetzen. Denn so wie es ausschaut, wird es zum ersten Mal, wenn man die Übergangsregierung außen vor lässt, eine Koalitionsregierung geben. Die Parteien, die können nicht anders, denn keiner wird stark genug sein, um alleine zu regieren.
Das sagt Rodothea Seralidou in Athen. In Frankreich geht heute Abend der Wahlkampf zu Ende und am Sonntagabend steht fest, wer nächster Präsident Frankreichs wird. Der Sozialist François Hollande gilt laut allen Umfragen weiter als Favorit, auch wenn sein Vorsprung etwas geschrumpft ist. Hollandes Konkurrent, Amtsinhaber Nicolas Sarkozy, gibt sich weiter siegessicher. Wie könnte er auch anders? Doch in seinem Lager gibt es immer mehr lange Gesichter. Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder blickt zurück auf den Schlussspurt des Wahlkampfs und voraus auf die Stunde der Entscheidung.
Alors il reste trois jours. Trois jours pour expliquer. Trois jours pour convaincre.
Drei Tage noch, drei Tage um zu erklären, drei Tage um zu überzeugen.
Trois jours pour gagner. Vive la République et vive la France.
Nicolas Sarkozy kämpfte bis zuletzt wie ein Löwe. «La France fort» war sein Slogan, die Verteidigung von Grenzen sein Leitmotiv. Große Erwartungen an die Fernsehdebatte vom Mittwochabend. Aus dem Umfeld von Sarkozy hieß es, der Präsident werde die Kandidatur Hollande zum Explodieren bringen. 18 Millionen Zuschauer saßen vor dem Bildschirm.
Bonsoir et bienvenue pour ce grand débat du second tour. C'est une tradition de la République.
Sarkozy ging sofort zum Angriff über und warf Hollande vor, er sei für das Amt nicht qualifiziert. Immer wieder nannte er ihn einen Lügner. Doch Hollande ließ sich das nicht gefallen.
Vous pensez que vous pouvez tout me dire?
Non. Non.
Calomnie, non. Mensonge, non. Mais ça c'est sans doute dans votre vocabulaire des compliments non. Que je prends tel d'ailleurs pour ne pas être désagréable.
Hollande zeigte Autorität, seine Anhänger erkannten in ihm die Qualitäten eines Staatschefs.
Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas.
16 Mal wiederholte Hollande diese Worte, moi, président de la République, und punktete. Sarkozys Operation K.O.-Schlag war missglückt. Marine Le Pen, deren rechtsextreme Wähler Sarkozy so intensiv umwirbt, zog nach der Debatte eine vernichtende Bilanz. Die Wahl sei gelaufen, meint sie.
Ah, je crois qu'elle est jouée. Et je crois qu'il est battu depuis longtemps.
Sarkozy ist seit langem geschlagen. Die Kandidatur zur Explosion bringen, das ist immer ein Problem, wenn man sagt, man werde, und dann tut man es nicht.
Comment disait-il, exploser, bon, ça n'a pas été le cas. Alors c'est toujours le problème quand on arrive en disant qu'on va et qu'on fait pas.
Der Zentrumspolitiker François Bayrou versetzte Sarkozy den nächsten Schlag. Bayrou weiß 9% der Wähler hinter sich.
Merci beaucoup, les photographes, merci.
Bayrou unterstützt persönlich François Hollande, also die Linke. Das hat es in der Geschichte der Zentrumspartei noch nie gegeben.
L'obsession de l'immigration.
Die Obsession, mit der Sarkozy seinen Wahlkampf in der Schlussphase auf die Themen Einwanderung und Grenzen ausrichtete, verletzt die Werte unserer Partei. Nicolas Sarkozy scheint selbst die Vorahnung, eine Niederlage zu haben. So haben französische Journalisten seine Äußerungen in der Redaktion der Zeitung L'Équipe vor dem Foto eines Spitzensportlers verstanden. Jeder Rekord, so Sarkozy, werde gebrochen.
Donc par conséquent, on peut pas être triste que quelqu'un d'autre prenne votre place, parce que de toute manière, c'est la règle. C'est la règle pour le sport, c'est la règle pour la politique, c'est la règle pour la vie.
François Hollande spürt, dass der Sieg in Griffnähe ist. Bei der Wahl von François Mitterrand im Jahr 1981 habe der geschlagene Präsident Valéry Giscard d'Estaing Mühe gehabt, au revoir zu sagen, erinnerte sich.
Je ne sais pas ce que l'autre va faire. Mais nous, on lui dit déjà au revoir.
Er wisse nicht, was Sarkozy tun werde, aber er sage ihm jetzt schon auf Wiedersehen.
Rudi Mäder aus Paris. Schweizer Radio DRS berichtet am Sonntag ausführlich über die Präsidentenwahl in Frankreich, unter anderem mit einer Spezialausgabe des Echo der Zeit um 20 Uhr. Die Zeit jetzt 4:01. Er ist so etwas wie der heimliche Schutzpatron aller erfolgreichen und weniger erfolgreichen Tüftler und Erfinder. Daniel Düsentrieb. Die ebenso geniale wie schusselige Comicfigur aus Entenhausen feiert dieser Tage ihren 60. Geburtstag. Eine kleine Hommage an Daniel Düsentrieb nun von Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin.
Was verdankt ihm unsere moderne Welt? Nicht alles. Es sei nur an die paar wichtigsten seiner Erfindungen erinnert. Das tragbare Loch. Heute unverzichtbar in fast allen Computerspielen. Das überlichtschnelle Raumschiff, nur damit ließen sich kürzlich die ebensolchen Neutrinos fotografieren. Der Wutwandler, der aus Ärger elektrischen Strom erzeugt. Der Ausstieg aus der Atomtechnologie wäre nie gelungen ohne. Das Telefon mit eingebautem Bügeleisen. Gerade über Letzteres soll der viel zu früh verstorbene Apple-Chef Steve Jobs kurz vor seinem Ableben gesagt haben: Oh, hätte doch ich es erfunden. Und welche Familie mit kleinen Kindern wollte am Morgen auf Daniel Düsentriebs Brotschmierapparat verzichten? Nein, ohne Daniel Düsentrieb wäre unsere Welt eine traurigere, eine grauere, eine mühseligere. Während bei München der dort beheimatete Hersteller von teuren Autos nicht weniger als sage und schreibe 10.000 Menschen in einer eigenen kleinen Erfinderstadt beschäftigt, um seine Edelkarossen immer wieder auf die Höhe der Zeit zu bringen, reicht in Entenhausen als Forschungs- und Innovationszentrum die in einer Garage untergebrachte Werkstatt von, Sie raten es, Daniel Düsentrieb. Seit 1952 beschenkt er die Welt von Entenhausen aus mit seinen Geistesblitzen, immer begleitet von seinem Assistenten, dem kleinen Roboter Helferlein, und stets umflattert von den drei jungen Amseln, die auf seinem Denkerhut wohnen. In all den Jahrzehnten seines kreativen Schaffens und quirligen Wirkens hat Daniel Düsentrieb, diese Gans in Menschengestalt, unzählige junge Männer und Frauen inspiriert und motiviert, sich der Wissenschaft und der Technik zuzuwenden. Fragen Sie irgendeinen Studenten oder eine Studentin an einer Fach- oder technischen Hochschule im Lande, wen Sie als Vorbild haben, Sie werden keine Sekunde zögern und einen Namen nennen: Daniel Düsentrieb. Und meint man nicht sogar, über dem Eingang zum Hauptgebäude der ETH Zürich, hierzulande der vielleicht berühmteste Hort von technischer Kreativität, das unsterbliche Zitat von Daniel Düsentrieb zu erkennen: Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Verehrtester Daniel Düsentrieb, die Welt braucht Sie, heute mehr denn je. Alles Gute zum Geburtstag.
Patrick Tschudin. 1:01. Libyen, Syrien und mitten im Bürgerkrieg der Reporter Kurt Pelder. Bei uns spricht er über Gesehenes und Erlebtes im Tagesgespräch, gleich nach den Schlagzeilen des Mittags, und die hat heute Silvan Fischer.
Die Solothurner Polizei teilt mit, im Gebiet Niederbuchsitten ist um 11.15 Uhr ein Sirenenalarm ausgelöst worden. Dabei habe es sich um einen Fehlalarm gehandelt. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Das chinesische Außenministerium stellt dem Bürgerrechtsanwalt Chen Guanzhen in Aussicht, dass er ausreisen könnte. Chen könne ein Studium in den USA beantragen. Er war in die US-Botschaft in Peking geflohen, ist jetzt aber in einem Pekinger Spital. Die Organisation Angestellte Schweiz will Klage einreichen gegen die Schließung der Zentrale von Merck Serono in Genf. Es solle festgestellt werden, ob das Pharmaunternehmen Pflichten verletzt habe.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.